betrifft Geschichte.
Diese Woche die Kuba-Krise von 1962, die Welt vor dem atomaren Abgrund. Heute, Atomraketen werden auf Kuba stationiert, die sowjetische Geheimoperation Anadir, berichtet von dem Zeithistoriker Rolf Steininger.
Ende Mai 1962 wurde Fidel Castro der sowjetische Plan vorgelegt, Atomraketen auf der Insel zu stationieren. Castro stimmte zu, weil er davon ausging, dass ein strategisches Gleichgewicht zwischen den USA und der Sowjetunion hergestellt und damit eine amerikanische Invasion seiner Insel verhindert würde. Im Kreml fand dann die entscheidende Sitzung am 10. Juni 1962 statt. Den Sowjets ging es um eine gigantische Aufrüstung Kubas. 24 Mittelstreckenraketen, 16 Interkontinentalraketen. Nach deren Aufstellung würde sich die Zahl der sowjetischen Atomraketen, die die USA treffen könnten, verdoppeln. Aber es war noch viel mehr geplant. Iljuschin-Bomber, modernste MiG-Jäger, 80 Marschflugkörper. Gleichzeitig sollte eine Basis für Atom-U-Boote errichtet werden. Ende Juli 1962 begann diese sogenannte Operation Anadir, so genannt nach einem Fluss an der Pazifikküste Sibiriens und einer dortigen Luftwaffenbasis, von wo aus sowjetische Bomber die USA erreichen konnten. Damit sollte offensichtlich bei ausländischen Beobachtern Verwirrung gestiftet werden, mit Blick auf die anlaufenden Militärtransporte. Anadir war das größte amphibische Unternehmen in der Geschichte der Sowjetunion und gleichzeitig die größte sowjetische Geheimoperation des Kalten Krieges. Der Plan sah vor, dass die Raketen am 1. November 1962 einsatzbereit sein würden, wenige Tage vor den Kongresswahlen in den USA. 85 Schiffe standen zur Verfügung, die in 6 Häfen von Sewastopol bis Murmansk beladen wurden. Alles unterlag strengster Geheimhaltung. Kapitäne und Mannschaften kannten bis zum Atlantik das Ziel überhaupt noch nicht. Sie mussten Winterkleidung und Skier mit sich führen, um jeden verfrühten Eindruck zu vermeiden. Es ging in die Karibik. Die Schiffe selbst waren als Holzfrachter getarnt, die Raketenteile in den Laderäumen versteckt. Die USA führten damals regelmäßig Spionageflüge über Kuba durch, die Mitte September wegen schlechten Wetters unterbrochen worden waren. Erst am 14. Oktober war die Wetterlage so, dass wieder ein U-2, so hießen die Flugzeuge, starten konnte. Als die Aufnahmen am nächsten Tag in Washington entwickelt wurden, zeigten sie die im Bau befindlichen Raketenstellungen. Kennedy wurde am 16. Oktober morgens um 9 informiert. Um 11.50 Uhr fand bereits die erste Sitzung einer kleinen Gruppe hochrangiger Diplomaten und Militärs statt, um die Lage zu erörtern. Dieses Exekutivkomitee ist als EXCOM bekannt geworden und tagte dann in den folgenden 2 Wochen fast ununterbrochen. Wir wissen inzwischen ziemlich genau, wie diese Beratungen abliefen. Unbemerkt von den Teilnehmern, möglicherweise mit Ausnahme seines Bruders Robert, hat Kennedy nämlich die Gespräche auf Tonband aufnehmen lassen. 1997 sind sie veröffentlicht worden. Diese Bänder machen die ganze Dramatik in der Tage deutlich. Sie zeigen auch die 2 Lager in dieser Beratungsrunde, die sogenannten Tauben und die Falken. Beide Gruppen waren sich in einem Punkt einig. Die Raketen mussten weg, so oder so. Die Militärs plädierten von Anfang an für Luftangriffe, gefolgt von einer Invasion, worauf Robert Kennedy meinte, das sei ja wie Pearl Harbor, nur umgekehrt. Es war anfangs auch schon die Rede von einer Seeblockade. Die Frage war, wie reagiert die Sowjetunion? Mit Angriffen gegen die Raketen der Türkei oder mit Gegenmaßnahmen in Berlin? Am Ende entschied sich Kennedy für die Quarantäne, die er in der Fernsehansprache am 22. Oktober bekannt gab. 3 Tage später stoppten zwar die sowjetischen Schiffe, aber an den Abschussrampen auf Kuba wurde mit Hochdruck weitergearbeitet.
Sie hörten Der Beginn der Kuba-Krise 1962. Es berichtete der emeritierte ordentliche Universitätsprofessor für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, Rolf Steininger. Gestaltung: Gerlinde Tamal und Robert Weichinger. Morgen: Tauben gegen Falken, Kriegsgegner kontra Kriegsbefürworter.